Digital Green Tech. Der Podcast über Umwelttechnik und Digitalisierung.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 5. Folge des Digital Green Tech Podcast. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Nadine Winter und ich moderiere die heutige Folge. Schon seit einiger Zeit beschäftige ich mich, wie so viele Menschen wahrscheinlich, mit dem Thema Nachhaltigkeit im Alltag. Zum Beispiel ernähre ich mich vegetarisch, manchmal vegan, in der Regel fahre ich mit der S-Bahn auf die Arbeit, manchmal mit dem Fahrrad. Und außerdem versuche ich bewusst zu konsumieren und insbesondere unnötigen Müll zu vermeiden. Ganz besonders Plastik und Plastikmüll. Denn wir alle kennen wahrscheinlich die unzähligen Bilder von Plastik im Meer, viele Plastikstrudel. Und jährlich landen ca. 10 Millionen Tonnen Plastik im Meer und haben dort katastrophale Auswirkungen für das Meer, das Klima und unsere Umwelt. Die viel diskutierte Lösung, Recycling, Kreislaufwirtschaft und Stoffkreisläufe von Plastik zu schließen. Doch welchen Weg der Entsorgung geht Plastik eigentlich? Und warum bietet das Recycling von Plastik so viel Potenzial? Und was sind eigentlich Rezyklate? Und wie können digitale Technologien dazu beitragen, die Stoffkreisläufe von Plastik zu schließen? Meine beiden Gäste der heutigen Folge haben da eine Idee. Sie forschen und entwickeln ein digitales Tool, welches Informationen für Akteure im Bereich Recycling von Kunststoffen bereitstellen soll. Das Ziel? Diese Akteure zu befähigen, bessere Entscheidungen zur Wiederverwertung von Sekundärrohstoffen zu treffen. Mein erster Gast ist promovierter Physiker und forscht seit einiger Zeit an den Umweltauswirkungen von Kunststoff sowie an der Schließung von Kunststoffkreisläufen. Schön, dass Sie da sind, Herr Werner.
Hallo, vielen Dank.
Unser zweiter Gast studierte Maschinenbau und entwickelt aktuell Lösungen zum Aufbau resilienter Lieferketten und Beschaffungsplattformen für das Recycling von Kunststoff. Schön, dass Sie da sind, Herr Meister.
Guten Tag, freut mich auch.
Ja, Plastik ist in aller Munde und ich habe es ja schon gesagt, es begegnet uns allen eigentlich immer im Alltag und wir können es eigentlich auch durch bewussten Konsum kaum vermeiden. Herr Werner, Sie beschäftigen sich ja beruflich schon seit längerer Zeit viel mit Plastik. Hat das Auswirkungen auf Ihr Konsumverhalten von Plastik oder leben Sie aktuell vielleicht sogar schon plastikfrei?
Nein, tatsächlich lebe ich nicht plastikfrei. Ich kann mir das auch schwer vorstellen. Also ich finde schon, dass Plastik auch viele nützliche Anwendungen hat, aber ich überlege schon auch, das bewusst eben Plastikprodukte zu kaufen oder eben nicht.
Und Herr Meister, wie ist das bei Ihnen? Sie beschäftigen sich ja auch schon seit einiger Zeit beruflich mit Plastik. Hat das für Sie Auswirkungen auf Ihr Konsumverhalten oder ist es einfach noch schwer möglich?
Ja, hat es. Allerdings nicht in dem Sinne, dass ich Plastik komplett vermeide, sondern mir einfach bewusster wird, wie wertvoll der Rohstoff ist, was der alles für tolle Anwendungen hat. Aber vor allem tatsächlich, ich mir viel mehr Gedanken darüber mache, wo entsorge ich das, was mache ich danach? Wie benutze ich das vielleicht nochmal, bevor ich es wegwerfe? Solche Gedanken mache ich mir viel mehr.
Ja, tatsächlich ist es bei mir ähnlich. Ich lebe auch nicht komplett plastikfrei, aber ich versuche es einfach bewusst zu vermeiden und dann manchmal doch den Apfel, der nicht in Plastik eingepackt ist, zu kaufen. Genau. Ja, das Thema heute ist ja Plastik und das Recycling von Plastik. Wie, also vom Konsum über den Müll bis zur Wiederverwertung, Herr Werner, welchen Weg der Entsorgung gehen eigentlich Kunststoffe wie Plastik?
Also da gibt es sehr unterschiedliche Wege. Wenn wir jetzt bei uns in Deutschland schauen, da werden ja die Abfälle in der Regel auch eingesammelt. Also da gibt es ja Sammelsysteme. Verpackungen kommen in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne oder ähnliches. Andere Kunststoffe gehören in den Restmüll. Und dementsprechend werden die dann der Verwertung zugeführt, was in den Restmüll kommt, wird in der Regel eben verbrannt. Und das ist tatsächlich auch der größte Teil des Kunststoffs in Deutschland, der verbrannt wird. In der gelben Tonne, im gelben Sack, ist es so, dass ein Teil auch recycelt wird. Aber das sind natürlich auch, also Recycling ist an sich nicht so leicht, deswegen wird auch vieles dann trotzdem verbrannt. Das ist ungefähr die Hälfte.
Also mein Joghurtbecher, den ich vielleicht heute Morgen konsumiert habe, wurde wahrscheinlich verbrannt.
Das könnte passieren, wobei das kommt eben auf den Überbecher an. Also da gibt es schon gute Chancen, dass der auch recycelt werden kann. Was eigentlich selten passiert, ist, dass Kunststoff in die Umwelt gelangt. Also das ist der kleinste Teil. Trotzdem darf man es natürlich nicht jetzt auf die leichte Schulter nehmen, das Problem. Und in anderen Teilen der Welt haben wir dann natürlich ganz andere Probleme, was den Eintrag der Kunststoffe in die Umwelt anbelangt.
Jetzt habe ich ja am Anfang es schon ein bisschen angedeutet und ich glaube, eigentlich wissen es schon alle, Plastik gilt als der Umweltsünder, so populär würde ich jetzt mal sagen. Und alle wissen, es ist sehr umwelt- und klimaschädlich, aber warum genau, Herr Meister, ist Plastik denn so umwelt- und klimaschädlich?
Na, zum einen ist, wenn der Kunststoffabfall, der Plastikabfall in der Umwelt landet an sich, da gehört er einfach nicht hin, ne? Also die Umwelt, die Natur, die Tiere und so weiter können damit nichts anfangen. Die werden daran krank, sterben daran, wie auch immer. Das ist natürlich nicht gut. Das ist ganz offensichtlich, aber auf der anderen Seite sind auch bei der Produktion, auch während dem Recycling, während der Produktion, wird jede Menge Energie aufgewandt, die auch CO2 natürlich ausstößt und so weiter und so fort. Also es ist kein sauberer Prozess einfach. Trotzdem ist es natürlich ein wichtiges Material und wir wollen das weiterhin nutzen oder die Anwendungen haben. Da muss man dann eben gegenüberstellen, wie viel wird denn da tatsächlich ausgestoßen, wenn wir neuen Kunststoff herstellen, wenn wir das Recycling stattdessen anwenden. Und da gibt es auch Studien schon dazu, die eindeutig zeigen, dass es an sich erstmal besser ist, wenn man das recycelt. Natürlich am besten ist es, wenn man es reused, also nochmal einfach die Verwendung öfter durchführen kann. Da spielt dann auch ganz viel Thema das Design nochmal dazu rein und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir noch ansprechen werden, glaube ich, im Laufe des Gesprächs. Ich möchte gar nicht zu weit vorgreifen.
Genau, Sie haben es ja schon angesprochen. Es gibt einige Studien, ich habe eine gefunden, die sagt, dass man, wenn man Plastik recycelt, man bis zu 90% der CO2-Emissionen einsparen kann gegenüber der Neuproduktion. Also wie gerade schon gesagt wurde, Plastik, wenn man Plastik recycelt, logischerweise wird die Müllproduktion vermieden und auch CO2-Emissionen eingespart. Jetzt haben wir vorhin das ja schon kurz, haben Sie das gesagt, Herr Werner, aber wie wird denn so aktuell, ist das der gängigste Weg, dass Plastik recycelt wird?
Also tatsächlich ist es ja nicht der gängigste Weg, sondern das meiste wird ja verbrannt, wenn ich jetzt nach Deutschland schaue oder nach Europa oder eben auch irgendwo abgelagert, entweder kontrolliert oder unkontrolliert, wenn ich jetzt die ganze Welt anschaue. Also wenn ich mir das Recycling jetzt genauer anschaue, dann wird da ein großer Teil ja in minderwertige Anwendungen gegeben. Also das Problem ist eben, dass diese Kunststoffabfälle verschmutzt sind und vermischt sind und es ist schwierig, da wieder den reinen Kunststoff rauszuholen, ohne Störstoffe. Man hat immer gewisse Störstoffe drin und dadurch kann man das Material nicht mehr in eine gleiche Anwendung geben. Also zum Beispiel wieder in eine Lebensmittelverpackung. Das ist aktuell kaum möglich. Das heißt, es geht dann in eine minderwertige Anwendung, wo einfach nicht so viel Anforderungen sind.
Also die Wiederverwertung von Plastik ist quasi eine große Herausforderung aktuell beim Recycling von Plastik. Gibt es noch andere Probleme und Herausforderungen beim Recycling von Plastik? Oder also wenn wir vielleicht mal in Richtung Rezyklate denken, oder was sind eigentlich Rezyklate, Herr Meister?
Ja, also was Rezyklate erstmal sind, Rezyklate ist quasi, wenn man den Abfall nimmt, den Kunststoffabfall, und daraus dann durch verschiedene Prozesse, dann wird dann geschreddert, es wird dann nochmal aufgeschmolzen, extrudiert und so weiter und so fort, dann wieder kleingeschnitten und dann hat man solche Pellets am Ende. Solche kleinen, in den meisten Fällen. Man kann es auch als Flakes verkaufen und so weiter und so fort, verschiedene Dinge. Aber erstmal geht es im Großteil um solche Granulate. Und daraus kann man dann später wieder neue Produkte machen. Also die Idee ist natürlich dahinter, dass man den Joghurtbecher, den man auf den Müll wirft, dann irgendwo reinigt, schreddert, aufbereitet, also Granulat hat und daraus dann einen neuen Joghurtbecher herstellen kann. Und diese Stufe dazwischen bezeichnet man im Endeffekt als Rezyklat. Die Frage war jetzt, was sind die Herausforderungen dabei, was sind die Probleme? Naja, ich meine, wenn man sich die Zahl anschaut, dass es wird immer wieder davon gesprochen, dass 45% ungefähr des Abfalls in Deutschland stofflich verwertet wird. Und das ist an sich, ja, kann man so sagen, aber davon tatsächlich dann wirklich als Recycling und nicht als Downcycling. Und wenn man dann auch das Pfandsystem nochmal rausrechnet, die ganzen PET-Flaschen und so weiter und so fort, die ja eigentlich ein ganz anderes System sind, die erstmal damit nichts zu tun haben, landen, also zumindest nach einer industrieinternen Studie, landet man so ungefähr bei 5%, die tatsächlich dann noch recycelt werden. Und das zeigt einfach diese Zahl an sich, wie schwierig das ist, wie viel davon tatsächlich am Ende noch als wirkliches Recycling dabei rauskommt und rumkommt. Eine der großen Herausforderungen ist ganz am Anfang der Kette eigentlich, dass das Design oftmals einfach nicht darauf ausgelegt ist. Also dass man nicht bei der Entwicklung des Produktes, bei der Herstellung des Produktes nicht daran gedacht hat, wie kann ich das am Ende des Lebenszykluses, in Anführungszeichen, denn eigentlich wiederverwerten oder recyceln? Was passiert denn damit? Zum Glück gibt es da jetzt auch schon ganz viele tolle Leute, die sich da Gedanken zu machen. Aber es ist eben lange noch nicht da angekommen, wo es sein sollte. Und das Hauptproblem dabei sind zum Beispiel Mischkunststoffe, also dass mehrere Polymere gemischt werden in einem, dann vielleicht verschiedene
Was
Schichten
sind,
ange.
ganz kurz, was sind
Ja.
Polymere?
Herr Werner, wollen Sie da kurz einsteigen? Polymere, das ist, glaube ich, Ihr Spezialgebiet.
Genau, also Polymere sind letztlich die Basis für alle Kunststoffe. Also das sind diese langen Molekülketten, aus denen dann die Kunststoffe aufgebaut sind. Die haben verschiedene chemische Struktur und die werden dann eben für einen Kunststoff tatsächlich auch noch veredelt. Dann werden noch Sachen hinzugegeben, die die Eigenschaften nochmal modifizieren. Dann hat man wirklich einen Kunststoff. Also man startet mit dem Polymer. Dann wird der noch veredelt mit Zusatzstoffen und es gibt dann den fertigen Kunststoff.
Genau. Und das ist eben beim Recycling ein technisches großes Problem, diese wieder zu trennen, wenn die gemischt werden, wenn verschiedene Schichten aufeinander aufgetragen werden und so weiter und so fort. Genau. Das führt dann
Also es geht
teilweise auch
manchmal
dazu.
technologisch einfach noch gar nicht, das zu recyceln.
Also es geht, es gibt Möglichkeiten, wahrscheinlich nicht für alles, da bin ich jetzt auch, also es gibt immer irgendwelche Ausnahmen nochmal. Aber oftmals sind die einfach zu teuer und zu aufwendig und lohnen sich dann auch energetisch einfach nicht. Ja.
Ich habe mich dann noch gefragt, also ich habe es jetzt so verstanden, gerade wenn es um Rezyklate geht, Rezyklate sind quasi besser für die Umwelt und eigentlich ist es und auch irgendwie natürlich ökonomischer in meiner Betrachtung, aber der Anteil an Rezyklaten auf dem Markt ist ja trotzdem immer noch relativ gering. Warum ist das immer noch so, wenn es eigentlich in meinem Verständnis ökonomisch und ökologischer ist?
Ja, das ist genau das, woran wir arbeiten. Man kann von verschiedenen Seiten draufschauen. Am Ende kommt immer die Begründung, die Wirtschaft, der Markt funktioniert so, lohnt sich das für mich? Kann ich mir das leisten, dieses Rezyklat einzusetzen? Und es ist einfach immer noch in unserer Welt so, dass Virgin-Kunststoff, also neuer Kunststoff, aus Erdöl hergestellt, direkt, günstiger ist als recycelter Kunststoff. Die Rezyklate sind einfach teurer. Und das ist der Hauptgrund im Endeffekt. Und daran müssen wir arbeiten, richtig. Was man
Und
denkt natürlich, entschuldige, dass ich es gerade noch sage, man denkt natürlich aus dem Verständnis heraus, was schon mal benutzt wurde, was recycelt wurde, halt, es sollte ja günstiger sein irgendwo, weil das ja, erstens ist es ja schon mal behandelt worden und es ist auch irgendwie in unserer Wahrnehmung minderwertiger. Ist es allerdings nicht, weil einfach diese Aufbereitung so viel Energie kostet und das ganze System darum einfach teuer ist, genau.
okay, also Rezyklate sind aktuell immer noch nicht ökonomischer. Deswegen gibt es weniger, aber in Ihrem Forschungsprojekt, Herr Werner, wollen Sie ja quasi dieses Problem konkret angehen. Herr Meister hat es ja gerade schon angesprochen. Vielleicht können Sie einfach mal beschreiben in Ihrem Forschungsvorhaben, welche Idee liegt eigentlich Ihrem Projekt zugrunde?
Gerne. Ja, wir haben ja schon kurz gehört, Kreislaufwirtschaft, das ist so das Zielbild und da gibt es ganz viele Baustellen im Moment, an denen man noch arbeiten muss. Und eines versuchen wir in unserem Projekt Cyclops zu adressieren. Und das ist eben den Unternehmen oder auch den allgemeinen Anbietern von Abfällen, also Parteien, die Abfälle haben, denen Informationen über ihre Abfälle zu geben. Und diese Informationen dann wiederum auch für die Abnehmer von diesen Abfällen oder von den Rezyklaten dann zur Verfügung zu stellen. Und da reden wir eben über ganz verschiedene Informationen. Also natürlich muss jemand, der das Material einsetzen möchte, wissen, was ist es für ein Material, welche Menge habe ich da und welche Eigenschaften hat das aus technischer Sicht. Und zusätzlich, aber interessant, darüber haben wir ja schon gesprochen, ist natürlich der ökonomische Aspekt und der ökologische Aspekt. Also welche ökonomischen Vorteile habe ich vielleicht dadurch? Ist das Material günstiger oder nicht? Zu welchem Preis könnte ich es verkaufen? Oder was ist ein realistischer Kaufpreis? Und aus ökologischer Sicht, wie viel CO2 spare ich ein? Oder welche anderen Umweltentlastungen kann ich da noch erreichen? Da gibt es im Moment ganz viele Fragezeichen. Da versuchen wir durch unser Cyclops-Tool ein paar Antworten zu geben.
Also wollen Sie quasi die Informationen ökonomisch, ökologisch, Informationen zu Rezyklaten besser allen Akteuren, ich nenne es jetzt mal in der Recycling-Community, zur Verfügung stellen?
Genau, also wir wollen eben an dieser Schnittstelle vom Abfall zum Rezyklat, wollen wir die Akteure ansprechen. Die haben unterschiedliche Fragestellungen und die versuchen wir durch unterschiedliche Tools zu adressieren.
Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, es gibt ein Tool. Also Sie setzen digitale Technologien in Ihrem Forschungsprojekt ein. Welche digitalen Technologien setzen Sie denn ein, Herr Meister, und warum?
Also, wir benutzen das Cyclops-Tool selbst, ist ein digitales Tool im Endeffekt. Wie bezeichnen wir das, Herr Werner, am besten?
Ja, es ist eine Website, ne? Also.
Das ist eine Website, genau, also ein Auswertungstool. Also da kann man quasi seine Daten eingeben. Da kommt dann unser User, der entweder also Recycler ist oder Brand Owner oder was auch immer. Also je nachdem, von welcher Seite er kommt, kann dann überlegen, verkaufe ich, kaufe ich, möchte ich ein ökologisches oder ein ökonomisches Assessment dazu machen. Und hinter dieser Website ist dann unsere Auswertung oder unsere Datenbasis darunter, um zu vergleichen, okay, in welchem Feld bewegt sich zum Beispiel der Preis, den ich für mein Rezyklat hier anpeile, wie viel, ja, als ein Beispiel, wie viel CO2-Ersparnis habe ich im Vergleich zu gleichwertigem Virgin-Material oder ähnlichem Virgin-Material und so weiter und so fort. Genau. Und da kann derjenige sich relativ schnell schon ich sag mal, überschaubaren Klicks sich einfachere, schnellere Auswertungen dazu ausgeben lassen.
Also, Sie gestalten quasi diese Informationslücke durch digitale Technologien effizienter, und stellen diese Informationen effizienter zur Verfügung. Und Sie haben ja auf der Digital Green Tech Konferenz gesagt, Herr Werner, dass Sie auch einen digitalen Zwilling dafür einsetzen. Was verstehen Sie denn jetzt konkret in Ihrem Forschungsvorhaben Cyclops unter einem digitalen Zwilling?
Ja, bei uns ist der digitale Zwilling letztlich eine Art Abbild des Lebenszyklus von dem Kunststoffmaterial. Wir schauen uns ja hier Kunststoffabfälle, Kunststoffrezyklate an. Die haben natürlich eine Vorgeschichte, die kommen irgendwoher und die haben dann auch eine potenzielle zukünftige Entwicklung. Also die können in bestimmte Anwendungen gehen. Und was in diesen verschiedenen Phasen alles wichtig ist an Kenngrößen, das haben wir versucht, in diesem digitalen Zwilling abzubilden. Also, wo kommt das Material ursprünglich her? Was für eine ursprüngliche Anwendung war das? Was für eine Art von Abfall ist das? Wie wurde der gesammelt? In welcher Menge? Welches Material ist es? Wie wird es recycelt? In welche Zielanwendung kann es gehen? Das alles sind solche Fragen. Die haben wir versucht, in diesem digitalen Zwilling abzubilden, um eine Struktur zu haben für den gesamten Lebenszyklus. Weil wir wollen ja Informationen auch anbieten über diesen Lebenszyklus. Und dafür müssen wir erstmal ein Abbild haben vom Lebenszyklus. Das ist unser digitales Zwilling.
Also verstehe ich Ihren digitalen Zwilling quasi so als Art Data Hub zu Rezyklaten.
Genau, so kann man es gut zusammenfassen.
Und Herr Meister, woher kommen jetzt nochmal genau die ganzen, also wie füttern Sie diesen digitalen Zwilling? Also woher kommen die Daten in Ihrem Projekt?
Genau, dazu haben wir zwei Quellen. Über die eine Quelle kann ich mehr erzählen und über die andere Quelle kann Herr Werner wahrscheinlich mehr erzählen. Einmal sind wir im Forschungsprojekt mit dabei als Surplus, Online-Marktplatz für Rezyklate. Wir haben auch noch mehr Services und so weiter und so fort, aber einer unserer zentralen Punkte ist dieser Online-Marktplatz, auf dem sich Firmen anmelden können, die Rezyklate handeln. Ob sie kaufen oder verkaufen, ist erstmal egal. Es gibt beides. Und daraus haben wir natürlich eine Datenbasis, auf die wir zugreifen können von, ich sag mal, Vergleichswerten von Preisen, Vergleichswerten von Mengen und so weiter und so fort, die wir da in das Tool auch einspeisen konnten. Und die zweite Quelle war davor schon da. Da weiß ich jetzt nicht genau, Herr Werner, wo genau die herkam, weil da war ich nicht beteiligt tatsächlich.
Genau, wir haben natürlich versucht, auch weiterhin alle möglichen öffentlich verfügbaren Daten ja, uns anzuschauen. Also es gibt eben auch verschiedene Handelsplätze, wo man teilweise schauen kann, welche Materialien werden zu welchen Preisen und welchen Mengen gehandelt. Wenn es jetzt um die ökologischen Eigenschaften geht, dann gibt es da wieder eigene Datenbanken mit Kenngrößen über die verschiedenen Kunststoffmaterialien. Da kann man schauen. Oder eben, wenn es um die Verarbeitungsprozesse geht, die Recyclingprozesse. Da gibt es dann wiederum andere Quellen, wo man den Energieverbrauch herbekommt. Das alles sind ja Dinge, für die wir uns interessieren und die wir in der Bewertung dann mit berücksichtigen müssen.
Also fügen Sie, so wie ich es verstehe, es gibt schon ein paar öffentlich zugängliche Daten, es gibt schon Daten zum Beispiel zum Energieverbrauch von Recycling, aber auch zu Preisen, auch über diese von den Online-Handelsplattformen. Und in diesem digitalen Zwilling wird das einfach zusammengefügt.
Genau, wir haben da eine Datenbasis. Aber natürlich kann man das auch immer weiterentwickeln. Wenn man jetzt dran denkt, die Surplus-Plattform und das Cyclops-Tool, die sind miteinander vernetzt, dann kann natürlich über Surplus weiter Informationen fließen und die Modelle, die wir in Cyclops haben, dann auch immer weiter verfolgen.
Jetzt haben Sie es ja gerade schon gesagt, dass Sie dieses digitale Tool, was Sie entwickeln wollen, in eine Online-Handelsplattform integrieren möchten, weil es gibt schon auf dem Markt bestehende Online-Plattformen. Und wie kann ich mir als so eine Online-Handelsplattform als Nutzerin vorstellen? Also es ist jetzt so ein Szenario, ich bin eine Händlerin und ich suche gerade Rezyklate oder Informationen zu Rezyklate. Dann gehe ich auf diese Online-Handelsplattform und was erwartet mich da dann und welche Informationen werden mir dann quasi bereitgestellt? Das ist einfach quasi eine klassische Webseite, wo ich dann hingehe und sage, ich suche Rezyklat XY.
Im Prinzip genau das, ja. Es ist, wie man es auch aus dem aus dem privaten Bereich kennt, wie da gibt es ja die ganzen Ebays und Amazon und so weiter und so fort, ist vergleichbar. Natürlich ist es alles ein bisschen anders, weil es keine B2C, sondern B2B, also Business-to-Business-Plattform eben ist. Aber im Endeffekt ist es genau das. Man kann sich dort anmelden, man kann, wenn man Rezyklate verkaufen möchte, sich als Anbieter dort anmelden, seine Angebot erstellen, seine Listings erstellen im Endeffekt. Gibt dann so viele Informationen über seinen Rezyklatpreis, erstmal wie von uns gefordert und dann auch wie man möchte. Und die User auf der anderen Seite können dann sagen, hey, das und das suche ich. Ich filtere nach Polymeren, nach Regionen, nach Mengen, nach Preisen, wie auch immer. Und finde dann das jeweilige Angebot, das zu mir passt und kann mit demjenigen dann in Kontakt treten, kann mir zum Beispiel Proben bestellen, kann nochmal Qualitätstests vorher beantragen, also genauere Laborproben, dann Angebote erstellen und so weiter und so fort, bis zum tatsächlichen Deal am Ende. Ja, und in dieser Plattform eben an den einzelnen Listings haben wir jetzt das Cyclops-Tool angehängt, das zum einen für den Anbieter, aber auch vor allem für den Käufer als Entscheidungshilfe dienen kann. Also derjenige kann dann darüber eingeben, okay, das und das und das weiß ich. Ich kann dementsprechend sagen, so und so ist mein ökologisches, ökonomisches Assessment dazu und kann dann dementsprechend vielleicht, wenn ich 3 oder 4 verschiedene Listings habe, mich auch daran orientieren, okay, ich nehme vielleicht lieber das, weil die und die Auswertung hilft mir bei der Entscheidung.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Händlerin bin, der das Kriterium ökologische Bewertung am wichtigsten ist, könnte ich das quasi da eingeben und dann würde mir angezeigt werden, welcher Rezyklat quasi am ökologischen ist, wenn das jetzt mein einziges Kriterium wäre, wenn der Preis jetzt keine Rolle spielen würde zum Beispiel. Außer wenn ich jetzt andersrum mir Preis sehr wichtig ist oder irgendeine Mischung daraus, das könnte ich dann, wird mir dann einfach angezeigt.
Man könnte dann einzelne Auswertungen machen für die Angebote, ja, und die dann miteinander natürlich vergleichen.
Und Sie forschen und entwickeln an dieser Plattform jetzt schon so 2 Jahre oder knapp 2 Jahre, also schon seit einer längeren Zeit ist diese Idee da. Und haben Sie schon Learnings daraus, was man im Nachhinein besser machen könnte, wie man die Informationen vielleicht besser bereitstellen könnte oder welche Ergebnisse gibt es für den breiten Einsatz zum Beispiel Ihrer Plattform oder Ihres digitalen Tools?
Also was wir tatsächlich gelernt haben, ist, dass es gar nicht so leicht ist, an gute Daten zu kommen. Ich hatte ja vorhin schon ein bisschen gesagt, dass wir so viele Daten herangezogen haben. Aber wir hatten
welche
tatsächlich
Daten zum Beispiel?
Also Marktdaten, also welche Materialien werden zu welchen Preisen, in welchen Mengen gehandelt. Das ist nicht so transparent. Da haben wir uns ein bisschen schwer getan. Das heißt, da wäre einfach eine bessere Datengrundlage, eine bessere Datenbasis, eine offene, wäre da einfach sehr hilfreich, damit wir unsere Auswertung noch weiterentwickeln können. Wenn man natürlich jetzt das Tool an eine Handelsplattform anbinden, wie Surplus, dann haben wir da ja diese Datenbasis, die auch kontinuierlich wächst. Das heißt, dann kann man auch perspektivisch einfach die Auswertung immer weiter verfeinern.
Also ist quasi, was ja auch ein Ziel von Ihnen ist, dieses Tool an die Online-Handelsplattform zu integrieren, um quasi diese Datenlücke entgegenzuwirken. Und an bestehende Online-Handelsplattformen, weil die sind ja schon da.
Mhm, genau. Und das, was Herr Werner gerade angesprochen hat, ist tatsächlich, was ein Kernproblem auch bei uns an der Plattform tatsächlich ist. Die fehlende Transparenz, also dass im Markt einfach nicht klar ist, welche Preise werden tatsächlich wann wo gehandelt und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich auch Leute, die daran interessiert sind, dass das so bleibt. Und auf der anderen Seite gibt es dann die gerne hätten, diese Informationen zu teilen und so weiter und so fort. Also es ist ein Spannungsverhältnis, das wir versuchen, aber gerade im Hinblick auf unser Tool, dass wir da ein bisschen mehr Klarheit reinbringen.
Ja, es ist ja wahrscheinlich auch so, Akteure aus der Marktwirtschaft hatten natürlich nicht das große Interesse, ihre Daten zu teilen im Vergleich zu Forschern, die es ja eher auch aus ideologischer Sicht gerne lieber tun. Herr Werner, auf der Digital Green Tech Konferenz haben Sie auch gesagt, um was vielleicht jetzt so ein bisschen in die Richtung geht, wo wir gerade drüber geredet haben, um die Qualität von Rezyklaten zu verbessern, haben Sie an einer Norm mitgearbeitet. Was hat diese Norm Ihnen denn für Ihre Forschung und auch für die Entwicklung des Tools ermöglicht?
Also das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Punkt, das ist ein ganz interessanter Standard, der wurde von Surplus federführend entwickelt und wir als SKZ waren aber auch dabei.
Also Sie haben das
Danke.
gemeinsam entwickelt.
Genau, zusammen auch noch mit einem Konsortium von vielen anderen Partnern. Und die Idee ist, dass man die Datenqualität, also wie viel Informationen gebe ich preis über mein Material, dass das ein Handelskriterium wird. Je mehr Informationen ich preisgebe, umso besser sind die Chancen, dass ich mein Material auch verkaufen kann, vielleicht auch zu einem höheren Preis. Deswegen haben wir in diesem Standard eben das Konzept der Datenqualitätslevel entwickelt, wo wir beschrieben haben, welche Informationen muss ich geben, damit ich ein bestimmtes Level erreiche. Und ich kann das dann eben als Qualitätskriterium für mein Angebot nochmal mitgeben. Also ich kann sagen, okay, ich habe Level 2 oder ich habe Level 3 erreicht und kann mich dadurch von anderen Angeboten abheben, die nur ein Level 1 haben. Für den Käufer ist es natürlich interessant, weil der dann einfach besser einschätzen kann, ob das Angebot zu seinen Anforderungen passt. Und ist vielleicht dann auch eher ein Verkaufsargument, dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Angebot, weil ich einfach mehr Informationen habe und ein anderes nehme ich nicht, weil das eben das Level nicht erreicht, was ich mir wünsche.
Also kann man diese Norm als gemeinsame Sprache für Verkäufer und Käufer bezeichnen? Ist so quasi die Idee der Norm.
Genau, das ist die Idee, dass man eben da eine gemeinsame Sprache schafft. Wenn man über Qualität von Rezyklaten spricht, dann gibt es ja diesen Standard, der definiert, wie Qualität aussehen kann, welche Informationen man über Qualität von den Rezyklaten weitergeben kann. Und darauf können sich natürlich jetzt alle beziehen. Also alle können jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt, wenn ich ein Material kaufe, mindestens das Datenqualitätslevel 2 oder 3, bis zu 4 geht's. Und als Anbieter bin ich dann natürlich gefordert, wiederum diese Anforderungen auch zu erfüllen, also die entsprechenden Informationen zu geben. Und dadurch wird natürlich auch diese größere Transparenz und Offenheit geschaffen.
Okay, also die Norm schafft eine gemeinsame Sprache und natürlich auch Transparenz. Schön. Dann vielleicht jetzt noch mal so eher zum Abschluss Richtung Zukunft des Recyclings. Sie haben ja jetzt gerade viel über das Recycling gesprochen und auch über Ihre Idee. Und so ein bisschen, also es ist ja natürlich in dieser, ich nenne es jetzt mal Recycling-Community, wahrscheinlich eine umstrittene Frage, aber es ist ja so, dass gesamtgesellschaftlich oder politisch wird Recycling aktuell als die Lösung angesehen. Aber wenn Recycling eigentlich die Lösung ist, warum ist es immer noch so, dass aktuell, wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, immer noch mehr Neuplastik produziert wird als je zuvor? Wenn ja eigentlich wir Recycling als die Lösung anstreben.
Wow, das ist eine ganz schön große Frage. Ja, also es ist, dass wir einmal nochmal so eine Zahl vielleicht reinwerfen. Ich habe, also nach dem neuesten Bericht von, ich glaube, Ende letzten Jahres waren das, wird über knapp 400 Millionen Tonnen pro Jahr geredet, die produziert werden, weltweit. Und das ist einfach eine wahnsinnig große Zahl. Also dementsprechend sind wir uns alle einig, dass da was gemacht werden muss. Und das sind ja nur die neu dazukommen. Es gibt ja jede Menge Tonnen schon, die da unterwegs sind. Dementsprechend jedem ist eigentlich bewusst, dass es dann so nicht weitergehen kann, dass wir was machen müssen. Dann ist auch wichtig zu sagen, einmal in dem Zusammenhang, wenn wir so eine große Frage beantworten, dass das Recycling ist immer erstmal die dritte Stufe, ne? Also erstmal Reduce und Reuse und dann wären wir irgendwo beim Recycling.
Können Sie ganz kurz nochmal, also vorhin sind die Begriffe schon angestoßen, aber nochmal die anderen Fachbegriffe Reuse und erklären?
Natürlich, Reduce weniger benutzen, weniger Kunststoff benutzen, nur dann, wenn es wirklich keine bessere Alternative gibt, oder, ne? Im Endeffekt das. Reuse heißt, dass man es so gestaltet, das Produkt, dass man es danach nochmal benutzen kann. Also, dass es nicht eine Einwegware bleibt. Klassisches Beispiel ist dann die Mehrwegflasche. Ja, solche Dinge. Genau, und dass man danach, wenn man die zwei Möglichkeiten ausgeschöpft hat, erst zum Recycling geht. Weil eben aus den ganzen Themen, wie wir es gerade gesagt hatten, es ist einfach sehr aufwendig, es ist sehr teuer. Es ist teilweise auch gar nicht, vor allem wenn wir Richtung chemisches Recycling gehen, nicht mal unbedingt sauber. Also da gibt es jede Menge Abfälle zusätzlich noch und ja, da müssen wir jetzt gar nicht zu tief einsteigen. Und die Frage war, wie machen wir das in Zukunft?
Nee,
Oder?
warum heute immer noch mehr Neuplastik produziert wird?
Ach so, ja, im Endeffekt kommt es auch wieder darauf raus. Durch verschiedene Faktoren ist Neuplastik einfach immer noch günstiger, tatsächlich. Und was man auch dazu sagen muss, die Produktion von Neuplastik, die hat jetzt auch schon, wann haben die angefangen? Also so in ihre 70, 8, ja, 70 Jahre vielleicht mittlerweile, ne? Also wo die einfach Erfahrung gesammelt haben, wie die Industrie funktioniert, ihre Produktionslinien aufgebaut. Da gibt es riesige Hallen, die einfach nur das machen. Und die ganze Recyclingindustrie hängt da halt ein paar Jahrzehnte hinterher in ihrer Entwicklung. Und dementsprechend sind da auch nicht die Mengen an Geld zur Verfügung von den Firmen, um sich da einfach draufzustürzen auf die Entwicklung, auf die Innovation und so weiter und so fort. Ja, da gibt es dann auch, wenn man das ganz große Fass aufmachen will mit Subventionen und wo geforscht wird und wo welches Geld vom Bund auch hinfließt, ne, da könnte man auch mal Fragen stellen. Ja, aber das ist das grob gesagt, man kann es immer wieder auf den Punkt zurückbringen. Neues Plastik ist einfach günstiger.
Genau, also das ist letztlich, denke ich, auch der Grund. Also das ist die bequeme, einfache Lösung, neuen Kunststoff einzusetzen. Und die recycelten Kunststoffe sind da einfach in gewisser Weise im Nachteil bisher. Ich glaube, dass alle das unterschreiben würden, dass wir mehr recycelten Kunststoff einsetzen müssen, aber wenn es dann wirklich in eine konkrete Anwendung geht, dann sind die Probleme halt ganz vielfältig oder die Herausforderungen. Wir versuchen da jetzt in einem kleinen Bereich das anzugehen, aber ich glaube, es braucht auch ganz viele Bausteine. Und ich habe
Ich
so
habe
die
so die
Hoffnung,
Hoffnung.
dass irgendwann mal dieser Kipppunkt kommt und man dann sagt, okay, wir haben jetzt die Rahmenbedingungen so geändert und die Prozesse sind jetzt auf so einer Skala angekommen, dass die einfach konkurrenzfähig sind und dass es einfach keine große Überlegung mehr bedarf, um jetzt Rezyklat einzusetzen, dass das so die Standardoption ist. Und dass man sich andersherum dann gut überlegt, warum man jetzt tatsächlich neuen Kunststoff einsetzt und nicht den recycelten. Ich hoffe, dass wir da so ein bisschen hinkommen und da braucht es eben ganz viele Schritte noch. Ich hoffe, dass wir mit unserem Projekt da ein kleines bisschen unterstützen können an gewissen Stellen, um das voranzubringen.
Ja.
Ja, jetzt haben Sie es ja schon gesagt, Herr Werner, aber Herr Meister, vielleicht noch mal so Ihr Wunsch für die Zukunft zum Recycling von Plastik. Herr Werner hat ja jetzt gerade schon seinen genannt. Was wünschen Sie sich? Oder doch bewusster Konsum, Zero Waste? Oder wie stellen Sie sich die Zukunft des Recycling von Plastik vor? Ihre Wünschenswerte.
Wir wünschen uns natürlich, dass der Kreislauf geschlossen wird, endlich, so gut es geht und so viel, wie es geht. Da haben wir mit der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, die jetzt von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wird und da jetzt gerade viele runde Tische gebildet werden, eine ganz tolle große Chance und auch die Aufmerksamkeit der Bundesregierung. Und ich möchte und hoffe, dass wir diese Chance ergreifen und dann 2030 auch mit den ganzen anderen Maßnahmen, die noch dazukommen, auf dieses Jahrzehnt zurückschauen können, auf die Jahre, die ganz extrem wichtig sind in diesem Rohstoffkreislauf, in dem wir uns befinden, und sagen können, ja, wir haben es geschafft, wir haben die Lücke geschlossen.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und schön, dass Sie da waren.
Gerne, vielen Dank gleichfalls, ja.
Dankeschön, sehr gerne.
Schön, dass ihr bei dieser Folge des Digital Green Tech Podcasts dabei wart. Wenn ihr Lust habt, mehr über Forschung an der Schnittstelle von Umwelttechnik und Digitalisierung zu erfahren, dann schaut auf www.digitalgreentech.de vorbei. Dort erfahrt ihr zum Beispiel, woran weitere Projekte der Maßnahme Digital Green Tech forschen. Ihr habt Wünsche, Ideen, Anregungen und Kritik für zukünftige Podcast-Folgen? Dann schreibt uns an netdgt@gi.de oder folgt uns auf Twitter @DGTCommunity und tretet unserer Digital Green Tech LinkedIn-Gruppe bei. Wir hören uns bei der nächsten Folge des Digital Green Tech Podcasts. Bis dann! Das Gespräch und die Redaktion führte Nadine Winter unter Mitarbeit von Linda Schwarz von der Gesellschaft für Informatik. Schnitt Linus Märklin unter Mitarbeit von Nadine Winter. Die Maßnahme Digital Green Tech wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.